Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
In diesem Zusammenhang halte ich es für notwendig, die schon längst überfällige Entscheidung zu treffen, umgehend die Unabhängigkeit und Souveränität der Volksrepubliken Donetsk und Luhansk anzuerkennen.
Russlands Präsident Wladimir Putin und die Antwort aus den USA von Joe Biden.
Who in the Lord's name does Putin think gives him the right to declare new so-called countries on territory that belong to his neighbors?
Wer gibt also Putin das Recht, neue Länder, in Anführungszeichen muss man sagen, auf dem Gebiet eines Nachbarstaaten auszurufen, fragt nicht nur Joe Biden, der US-Präsident. Das ist ein Bruch des Völkerrechts, genauso wie das Beordern von russischen Truppen in diese beiden Separatistengebiete im Osten der Ukraine. Das löst natürlich große Besorgnis aus im Rest der Ukraine. Heute hat die ukrainische Regierung von Präsident Zelensky verkündet, in einigen Landesteilen den Ausnahmezustand auszurufen und Hunderttausende Reservisten einzuberufen. Aber wie geht's jetzt weiter mit den russischen Panzern und den Menschen in der Ukraine? Ich bin André Zanto, hallo, und jetzt verbunden mit unserer Reporterin Rebecca Barth, die sich in der Ostukraine derzeit aufhält, in Kramatorsk, unweit von der Frontlinie, wo die Separatistengebiete eben beginnen. Hallo.
Hallo.
Frau Barth, Sie sind seit einigen Wochen schon in der Ukraine unterwegs, jetzt eben im Osten. Sie kennen das Land gut. Was erzählen die Menschen dort in der Zeit?
Also vor allem hier in Kramatorsk sind die Menschen doch sehr besorgt. Sie haben Angst, dass die Kämpfe weiter eskalieren, die wir jetzt schon beobachten an der Frontlinie. Und sie haben vor allem Angst, dass auch ihre Stadt wieder unter Beschuss geraten könnte, wie es eben schon 2014 der Fall war.
Erzählen Sie mal, um das mal geografisch ein bisschen sich vorzustellen, wie sieht das da aus? Wie weit ist das von der Frontlinie entfernt? Ich vermute mal, die russischen Panzer kann man nicht sehen. Kann man Gefechte hören?
Nein, also wir befinden uns circa 60 Kilometer entfernt von der Frontlinie, wie Sie ja auch schon gesagt haben. Und Kramatorsk ist eine große Stadt, eine Industriestadt, aber der Krieg ist auch hier noch weit weg, geografisch gesehen. Aber die Menschen erinnern sich eben doch noch sehr gut daran, wie es eben 2014 war, wie sie Schutz suchen mussten, wie sie sich im Keller verstecken mussten. Einige haben mir heute erzählt, dass es nicht genügend Schutzräume gibt, nicht genügend Bunker gibt und vor allem, dass sie auch die Stadt nicht verlassen können, weil ihnen die finanziellen Mittel fehlen oder weil sie keine Verwandten haben in anderen Städten, und haben dann auch berichtet, dass sie sich praktisch ausgeliefert fühlen. Und für sie ist es sehr wichtig, irgendeinen Kompromiss noch zu finden. Das heißt, hier vor Ort ist Ideologie und wer hat im Endeffekt Recht, ist keine Frage, die sich die Menschen stellen, sondern sie wollen einfach Frieden um jeden Preis.
Das Leben geht ja im Moment noch ganz normal weiter, hatten Sie mir auch schon erzählt. Schulen und so weiter haben geöffnet. Sie hatten sogar eine besucht.
Genau, ich war eben in einer Schule, da haben auch die Leute erzählt, dass alle Schülerinnen und Schüler dort sind, genauso wie alle Lehrerinnen und Lehrer. Das heißt, wir sehen noch nicht, dass Menschen die Stadt verlassen, dass sie ihre Kinder nicht mehr in die Schule bringen. Aber die Lehrerinnen haben auch erzählt, dass dieses Thema natürlich sich auch auf die Schülerschaft auswirkt, dass die Kinder darüber reden, dass sie es natürlich von ihren Eltern mitbekommen. Viele Schülerinnen und Schüler sind auch geflohen vor einigen Jahren aus den Separatistengebieten und gehen jetzt hier zur Schule. Die Lehrerinnen und Lehrer versuchen, Politik nicht zum Thema zu machen, sondern sie sagen, wir sind hier zum Lernen und lasst uns darüber nicht sprechen. Man merkt einfach, das ist Stress für die Menschen und sie versuchen, das Thema dann im Alltag zu umgehen, auch wenn das fast nicht mehr möglich ist.
Gibt es dann noch Kontakte zur anderen Seite, wenn man sich das vorstellt? Auf einmal ist eben eine Grenze, wo die Menschen früher ganz normal hin und her gefahren sind und auch wahrscheinlich viele bekannte Freunde, Verwandte eben auf der anderen Seite hatten. Was hören Sie da?
Ja, natürlich. Also je nachdem, wo man ist, haben die Menschen sehr viele Kontakte zur anderen Seite. Sie stehen regelmäßig in Kontakt, sie telefonieren miteinander. Mir hat eine Frau aus einer anderen Stadt erzählt, dass sie vor einigen Tagen gewarnt wurde, sie solle die Stadt verlassen, in der sie lebt. Sie lebt auf der ukrainischen Seite und da gibt es auf jeden Fall Austausch zwischen den Menschen.
Fühlt man sich denn auf ein mögliches weiteres Vorrücken der russischen Panzer denn gut vorbereitet dort in der Ostukraine?
Ich habe den Eindruck, dass sich die Menschen hier nicht gut vorbereitet fühlen, weil sie aber auch eine andere Perspektive haben. Wie eben schon gesagt, sie wollen den Frieden um jeden Preis und sie wollen Kämpfe vermeiden. Und das ist vielleicht auch der Unterschied zu Städten, die eben weiter weg liegen, wo die Menschen ideologischer dann doch geprägt sind. Da haben mir die Menschen gesagt, sie glauben an ihre Armee, die viel besser aufgestellt ist, jetzt als noch 2014, aber natürlich den russischen Streitkräften eigentlich total unterlegen ist, und da macht sich auch eigentlich niemand große Illusionen drüber, aber dann erzählen die Menschen sowas wie Moral spielt eben auch eine große Rolle bei dieser ganzen Geschichte. Aber das ist hier in der Ostukraine nicht das Thema, sondern die Menschen haben Angst vor den Kämpfen, sie haben Angst vor noch mehr Waffen, sie wollen das vielleicht auch alles nicht hören.
Das heißt, Widerstand dort ist vielleicht gar nicht so groß zu erwarten, weil man dann im Zweifel eher sagen wird, dann lieber ein friedliches Übergeben, falls die russischen Truppen anrücken?
Das würde ich so auch nicht sagen. Ich glaube, es ist auch schwer, so etwas einzuschätzen, bevor man in so einer Situation ist, bevor man wirklich Krieg erlebt. Die Menschen sagen hier, wir würden nicht angreifen, aber wenn wir angegriffen werden, eine Frau hat mir heute gesagt, ich verteidige meine Familie. Und ich verstehe das eben so, dass sie sich vielleicht nicht unbedingt für die Ukraine, für das Land zur Waffe greifen würde. Aber wenn ihre Familie in Gefahr ist, dann eben schon.
Rebecca Barth im Donbass, vielen Dank.
Dankeschön.
Man muss dazu sagen, dass sich das Leben für die Menschen in der Ostukraine ja bisher nicht wesentlich verändert hat. Sie haben schon viele Jahre Krieg erlebt in unmittelbarer Nachbarschaft und sie haben auch erlebt, wie russische Soldaten und russisches Militär in den Separatistengebieten war. Jetzt ist natürlich die Anzahl viel, viel größer. Und als Reaktion haben dann die Europäische Union und die USA neue Sanktionen verhängt gegen Russland. Aber Ukraines Außenminister Kuleba, der hält das für zu lasch, um Putin von weiteren Aggressionen abzuhalten. Er fordert härtere Maßnahmen. Auch Waffenlieferungen von Deutschland wurden ja gefordert. Aber hier hält man sich bisher eher bedeckt. Ja, und so sind die Menschen vor allem auf sich allein angewiesen in der Ukraine, auch in Kiew, der Hauptstadt. Dort hat sich Inga Lisengiewicz umgehört bei der neuesten Beschäftigung, Bunkersuchen in der Nachbarschaft.
Der Bunker gehört zwar zu diesem Haus, aber jeder, der Schutz braucht, wird sich hier verstecken können.
So erzählt es mir ein Vertreter der Verwaltung eines vierstöckigen Wohnhauses in Kiew. Wir gehen zusammen mit einigen Nachbarn in den Keller, wo der Bunker ist. Hier unten blättert die Wandfarbe ab. Die Toiletten und Waschbecken, die hier mal waren, wurden irgendwann in den vergangenen 60 Jahren herausgerissen. Aber das Licht funktioniert. Die Tür ist normalerweise verschlossen. Kaum ein Hausbewohner hat den Schlüssel. Wer soll den Bunker im Ernstfall aufschließen? Zum Beispiel bei einem Bombenangriff.
Den Schlüssel haben die Hausbewohner. Die wählen einen Verantwortlichen aus und der hat dann den Schlüssel. Sollte er wegfahren, wird er wahrscheinlich den Schlüssel an jemand anderes weitergeben.
Für wie viele Personen ist der Bunker gedacht, will Olga Gassian wissen, die auch dabei ist.
Für 90 Personen.
Das heißt, der Platz würde nicht einmal für die Hausbewohner reichen? Im Haus wohnen ca. 200 Menschen.
Es ist, wie es ist.
Ich versuche einfach zu verstehen, was zu tun ist, falls dieser Krieg um Gottes Willen doch ausbricht.
Olga Kassian wohnt in der Nachbarschaft. Sie hat diese Besichtigung organisiert. Über einen Nachbarschaftschat hat sich eine der Initiativgruppen gebildet, die jetzt die Hausverwaltungen im Kiez nerven und sich die Keller vorführen lassen, die als Schutzbunker ausgewiesen sind. Olga möchte verstehen, wo sie sich mit ihrem Kleinkind im Fall eines russischen Angriffs verstecken soll. Diese Frage stellen sich hier in Kiew in den letzten Wochen immer mehr Menschen. Obwohl der Krieg im Osten der Ukraine bereits seit 8 Jahren andauert, hat man ihn hier bisher kaum gespürt. Doch jetzt ist es anders. Der Krieg wird immer greifbarer, erzählt Olga.
Ich telefoniere mit anderen Müttern. Wir besprechen, was wir im Ernstfall tun sollen. Okay, alle Kinder werden ins Auto gestopft und weggebracht. Aber es ist nur lustig, solange der Himmel über uns friedlich bleibt. Denn tatsächlich wissen wir nicht, was zu tun ist. Ich spaziere täglich mit dem Kinderwagen durch den Kiez und frage mich, was soll ich machen, falls es wirklich losgeht?
Der Vertreter der Hausverwaltung bestätigt das steigende Interesse der Bürger an den Bunkern.
Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele, aber täglich rufen uns Menschen aus den Häusern an und fragen nach. Wir verabreden uns und schauen die Keller an.
Ich weiß inzwischen, was zu tun ist. Es war eine regelrechte Detektivarbeit, herauszufinden, wer für die Schlüssel verantwortlich ist.
Auch Alexandra Zawalna hat sich bei ihrer Hausverwaltung erkundigt.
Zuerst konnte mir die Hausverwaltung gar nicht sagen, wo der Schlüssel zum Keller meines Wohnhauses ist. Der Verantwortliche war angeblich krankgeschrieben. Ich habe nicht locker gelassen. Ich habe gefragt, wie das gehen soll. Soll sich bei einem Alarm wirklich ein Mensch der Gefahr aussetzen und zu unserem Haus rennen, um den Keller aufzuschließen?
Alexandra kennt die Gefahr aus eigener Anschauung. Sie war schon im ukrainisch-russischen Krieg, erzählt sie. Die Paramedizinerin hat 5 Jahre an der Front in der Ostukraine verbracht. Mit der Vorbereitung der Zivilbevölkerung hier in Kiew auf einen russischen Angriff ist sie nicht zufrieden.
Die Behörden bereiten sich und auch die Bevölkerung nicht besonders gut auf die möglichen Entwicklungen vor. Es gibt eine Wahrscheinlichkeit von 50%. Vielleicht wird es einen Angriff geben, vielleicht auch nicht. Und das bereitet mir große Sorgen, denn ich weiß, welche Folgen ein Krieg haben kann. Ich habe Evakuierungen erlebt. Wir mussten Wohnungen besetzen und man konnte sehen, dass die Menschen es nicht geschafft haben, mehr als ihre Papiere mitzunehmen.
Für Paramedizinerin Alexandra war es nicht einfach, nach der Zeit an der Front ins zivile Leben zurückzufinden. Die Sozialisierung hat eine Weile gebraucht. Sie musste psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. Erst kürzlich im friedlichen Leben angekommen, stellt sie der drohende große Krieg vor neue Herausforderungen.
Aus Sicht als Bürgerin bin ich unzufrieden, denn meine Geschäfte funktionieren. Ich habe eine Wohnung, die ich gerade renoviere, aber mir ist klar geworden, dass das alles sinnlos sein kann. Befreundete Flüchtlinge aus Donetsk raten mir, die Renovierung vorerst zu unterbrechen, denn womöglich ist alles umsonst. Diese Prognose klingt vielleicht nicht besonders optimistisch, aber so ist es halt.
Für den Kriegsfall hat Alexandra einen Entschluss gefasst.
Ich bin eine Reservistin, deswegen werde ich im Fall eines großflächigen Angriffs meinen Rucksack und meine Uniform nehmen und mich zu meinem Bataillon begeben. Ich habe einen Plan für meine Eltern. Ich habe ein Haustier, das abgeholt werden muss. Entweder kommen sie hierher und bleiben in meiner Wohnung oder sie müssen in eine andere Region. Aber es ist unklar, wo es einen sicheren Ort geben wird, denn wir sind ja von allen Seiten umzingelt. Die einzige scheinbar sichere Richtung könnten die Karpaten sein. Doch da der ungarische Ministerpräsident gute Beziehungen zu Putin hat, gibt es gewisse Zweifel, ob das ein sicherer Ort ist.
Solange die russischen Truppen noch nicht weiterrücken, organisiert Alexandra Erste-Hilfe-Kurse. Das Interesse an den Kursen wächst. Und das aus gutem Grund. Die meisten Menschen wissen nicht genau, wie man sich im Ernstfall verhalten soll. Nachbarin Tanja Kriva.
Bereits am 29. Januar sollte es in Kiew einen Übungsalarm geben. Wochenlang wurde erklärt, dass man das weitersagen und dass man keine Angst haben solle. Doch dann fand diese Übung gar nicht statt.
Die örtlichen Behörden haben es versäumt, die Zivilbevölkerung auf den Notfall vorzubereiten. Aus Sicht von Tanja Kriva ist das fatal. Sie ist besorgt über die möglichen Auswirkungen eines russischen Angriffs auf die Hauptstadt.
Das ist absolut unlogisch. Wir sind im Dauerkrieg. Unser Feind ist ziemlich stark. Eigentlich hätte man bereits seit 2014 regelmäßig Übungen machen müssen, damit sich die Menschen darauf einstellen. Doch man hatte wohl Wichtigeres zu tun.
Auch Tanja weiß, wie sie in den Keller ihres Hauses kommt. Sie hat Erste-Hilfe-Kurse belegt und sie hat einen Plan für die Flucht.
Mein Plan ist, die Stadt nach Möglichkeit zu verlassen und mein Kind rauszubringen. Mein Sohn ist 5. Ich werde in Richtung Westen fahren, nicht weil das alle vorhaben, sondern weil ich da ein Häuschen habe und das Kind da mit meiner Mutter in Sicherheit sein kann. Mit meinem Mann habe ich verabredet, dass wir dann im Wechsel nach Kiew fahren und hier helfen. Ob wir selbst kämpfen oder für die Krieger kochen, wird sich zeigen. Je nachdem, ob die Zeit noch reicht, das Nötige zu lernen. Was wir genau machen, ist unwesentlich. Wir werden unbedingt zurückkommen, aber zuerst werden wir unser Kind in Sicherheit bringen.
Wenn ich mir Hochhäuser anschaue, kommen die Erinnerungen zurück.
Volodymyr Holaschuk wohnt in einem Vorort von Kiew, ohne Hochhäuser. Aber zum Studieren fährt er regelmäßig in die Innenstadt. Ich treffe ihn zwischen zwei Seminaren in einem Café. Er schaut nach draußen.
Ich sehe die Hochhäuser und ich stelle mir vor, da ist ein riesiges Loch in diesem Haus. Drumherum liegen Ziegel. Das gehört nicht auf dieses Bild, aber ich sehe es in meinem Kopf. Und wenn ich durch Kiew laufe und die Hochhäuser sehe, kann ich mir das ausmalen, diese Löcher in den Häusern, dass hier das losgeht, was in Donetsk und Luhansk los war. Die Menschen dort konnten es sich auch nicht vorstellen und doch ist es so gekommen. Ich kann es mir auch hier vorstellen.
Volodymyr ist Kriegsveteran. Er war 2014 und 2015 dabei und hat den Kessel von Debaltseve überlebt.
Was den Notfallkoffer angeht, vielleicht liegt es an meinen Kriegstraumata, aber ich habe diesen Koffer nicht gepackt. Ich habe das Gefühl, alles, was ich da einpacke, werde ich verlieren. Ich werde ein Maschinengewehr, Munition und eine Schutzweste bekommen. Das wird mein Hab und Gut für die Zeit der Kriegshandlungen.
Der Krieg ist jetzt also auch in Kiew in den Köpfen präsent, nicht nur im Osten der Ukraine. Bleibt das so oder rücken die russischen Truppen weiter vor? Das wollen wir jetzt den russischen Politikanalysten Anton Babaschin fragen. Er ist aus Nowosibirsk ursprünglich, war dann in Moskau, hat dort gelebt und forscht jetzt zu Russland an der Uni in Glasgow. Und von dort arbeitet er auch als Chefredakteur der Website Riddle, auf dem er und andere Autoren Analysen über Russlands Politik veröffentlichen. Und ich habe ihn vorhin erstmal gefragt im Interview, ob ihn die Anerkennung der beiden Separatistengebiete durch Putin überrascht hat.
Yes, it was certainly a surprise because.
Ja, es war schon eine Überraschung. Die Strategie der russischen Regierung war es, seit dem Minsker Abkommen von 2015 Einfluss auf die Ukraine auszuüben, durch die beiden Separatistengebiete Donetsk und Luhansk. Aber durch die Anerkennung der beiden Gebiete ist der ganze Einfluss weg. Und die russische Regierung bekommt dafür nichts. Rein rational betrachtet ist das ein Verlust für die russischen Interessen. Deshalb müssen wir annehmen, dass das nicht die ganze Geschichte ist.
Okay, what do you think? Was ist denn die ganze Geschichte?
Well, the whole story is obviously is unfolding at the moment.
Die ganze Geschichte entfaltet sich gerade. Und dazu gehört, dass die russische Regierung die selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk anerkannt hat. In den Grenzen der ukrainischen Regionen von Donetsk und Luhansk. Aber die werden ja zu 2/3 kontrolliert von der ukrainischen Armee. Nur 1/3 ist ja von den Separatisten besetzt. Und jetzt verlangt Putin die Demilitarisierung dieser anderen 2/3. De facto fordert er den ukrainischen Präsidenten Selenskyj auf, zu kapitulieren und die Waffen an Russland zu übergeben. Und niemals Militärabkommen mit anderen Ländern zu schließen, was natürlich inakzeptabel ist für die Ukraine. Wir haben also eine Situation, in der Putin weiter vorrücken muss. Wie weit noch, bleibt die Frage.
How much further in Putin will move, still remains a question.
Sie würden sagen, er schickt also die Truppen weiter in die Ukraine hinein?
Yes, that seems
Ja, das erscheint sehr wahrscheinlich derzeit. Wir sehen den großen Aufwand, den die russische Propaganda derzeit betreibt, um ein Bild zu malen, dass die Separatistengebiete unter ständigen Angriffen der Ukraine leiden. Mit Terroranschlägen, Bomben und allen Kriegsgräueln. Deshalb braucht es jetzt den Schutz der russischen Truppen, die sich jetzt auf das Gebiet der Ukraine bewegen und so einen Vorwand haben, um noch weiter vorzudringen.
Wie läuft denn die Diskussion in Russland? Sie haben das gerade angedeutet. Welches Narrativ wird dort verbreitet?
Wenn wir einen Monat zurückgehen und uns die Umfragen anschauen, was Russen über die Ukraine und die ganze Eskalation denken, dann sehen wir, dass die Mehrheit der Russen eine friedliche Lösung möchte. Sie wollen keinen Krieg. Sie haben Angst vor Krieg. Sie wollen ein Übereinkommen mit den USA, mit der EU, aber gleichzeitig sind sie sehr skeptisch, was in der Ukraine passiert. Sie machen die NATO für die Eskalation verantwortlich und Russland verteidige sich nur. So lautet der Diskurs in den Medien. Die meisten werden ja vom Staat kontrolliert. Zu den Sanktionen heißt es immer, die kommen, egal was die Regierung tut. Die Sanktionen hätten nie eine Verbindung zu dem, was die Regierung tut, sondern seien ein Werkzeug zur wirtschaftlichen Einschränkung oder politischen Kriegsführung, weil der Westen Russland für zu mächtig und zu groß hält. Und in Bezug auf den Donbass tut die russische Regierung alles, um den Genozid dort zu verhindern, der durch die Hände von ukrainischen Nazi-Kollaborateuren geschieht. Das ist das offizielle Narrativ, das man sieht und hört in Russland.
Wird Putin die Truppen im Donbass lassen oder weiter nach Kiew schicken? The capital Kiev.
Well, that would be determined by how things go.
Das wird davon abhängen, was passiert, wenn die militärische Eskalation beginnt. Es hängt ab von der Zahl der Menschen, die sterben, von der Intensität der Kämpfe, den Sanktionen des Westens, der Intensität der Diplomatie, die es parallel geben wird. Ob der Kreml jetzt Kiew einnehmen wird, ist schwer zu sagen, aber natürlich gibt es diese Option des Regime-Change. Niemand kann das genau sagen. Da spielt vieles rein, aber diese Option gibt es.
In Deutschland gibt es auch Spekulationen, warum Putin das tut. Das ist ja die große Frage. Will er zum Beispiel eine Landverbindung durch den Süden der Ukraine erobern, über Odessa bis nach Moldau, bis auch nach Transnistrien? Das ist ja auch noch eine andere destabilisierte Region unter russischem Einfluss. Warum tut Putin das?
That is the question. Anything with Moldova, the whole Transnistrian.
Den Korridor nach Moldau, nach Transnistrien, das war vielleicht eine Idee 2014, 2015. Das würde Sinn machen, wenn Russland davon irgendwie abhängen würde. Aber ich glaube, niemand schert sich im Kreml um Transnistrien. Wenn es weg wäre, wäre das kein Problem. Ich glaube, Putin betrachtet das nicht unter dem Gesichtspunkt einer Politik, die das Beste für die russische Nation will, sondern auf einer politischen Ebene, in der es um Geschichte geht und sein Verständnis von Geschichte. Er hat einen sehr limitierten und kleinen Kreis an Beratern, mit denen er sich abstimmt. Und diese Leute teilen seine Sicht auf Russlands Platz in der Welt, was gerecht und was nicht gerecht ist. Und Präsident Putin war ja sehr offen, was er denkt über die Ukraine und den Zusammenbruch der Sowjetunion. Und was er jetzt tut, ist einfach, das zu ändern, was er für falsch hält, dass diese Gebiete der Ukraine gehören. Er verteidigt Russlands nationale Interessen in der Weise, wie er sie sieht. Es ist nicht, dass er einfach versucht, böse zu sein. Für ihn ist das gut für die russische Nation. Und er denkt, dass die Ukrainer auch Teil der russischen Nation sein sollen. Darum geht's.
What is good for Russian nation, and he does consider Ukrainians to be part of Russian nation. That's the bottom line.
Sagt der russische Politikanalyst Anton Babaschin. Vielen Dank.
Sure, was my pleasure.
Ja, und soweit der Konflikt in der Ostukraine. Wir werden das hier weiterhin beobachten. Ich darf noch eine andere Folge hier im Weltzeit-Podcast empfehlen. Da ging es vor kurzem um den Donbass und eine Umweltkatastrophe dort. Unterirdisch laufen nämlich die alten Kohleminen voll. Ja, und die Folgen sind bisher unabsehbar. Aber das wird die Menschen dort auch noch sehr viel beschäftigen, viele Jahre. Ich bin André Zanto. Bis dahin.